Grüß euch und herzlich willkommen zu der Heimatgeschichtler, zusammen mit Allgäuer Alpenwasser. Ja, das ist der brandneue Podcast von Oberstaufen Tourismus, eben zusammen mit Allgäuer Alpenwasser. Ja, was haben wir vor in dieser Podcast-Reihe? Eigentlich sagt es der Name ja schon, Heimatgeschichtler vorstellen, klein wenig hinter die Kulissen schauen, interessante, tiefgründige, hintergründige Geschichtler aufdecken und erzählen. Mein Name ist Bernhard Link, ich komme aus Oberstaufen und wir werden den Podcast in so einem, wie soll man sagen, fremdenverkehrstauglichen Dialekt machen. Ja, nicht ganz Hochdeutsch, nicht ganz Dialekt, etwas dazwischen. Und unsere Folge 1 beschäftigt sich mit dem Viehscheid, der ja in diesem Jahr, das wissen alle, ein klein wenig anders ausgefallen ist als in den vergangenen Jahren. Ausgefallen ist das Stichwort. Ja. Die großen Feste sind ausgefallen, aber ist damit der Viehscheid auch wirklich ausgefallen? Wie war denn der Abschied von den Alpen in 2020 im Corona-Jahr? Und vielleicht noch viel interessanter, wo kommt denn der Viehscheid eigentlich her? Wir haben viele Hintergründe für dich erfahren und haben dazu zwei Alpen besucht und zwei wunderbare Hirten getroffen, die wiederum zwei unterschiedliche Wege gegangen sind, diesen Alpsommer zu beenden. Malte und Markus von der Moosalpe und der Alpe Burg Anger, beide im Alpgebiet Thalkirchdorf. Aber wisst ihr was? Die beiden sollen sich doch einfach selber vorstellen, oder?
Ja, ich bin Markus Strobel, bin seit 2 Jahren jetzt der Hober. Wir sind der Hober auf der Alpe Burg Anger, am Südhang von Thalkirchdorf, auf ungefähr 1050 Meter, ganz genau kann ich es dir jetzt nicht sagen.
Also ich bin der Malte Graf, ein ungewöhnlicher Name für einen Allgäuer Hirte. Und das kommt daher, dass mein Vater ist ein altes Hinterlanger Geschlecht. Also sprich, ich komme aus Hindelang und meine Mutter ist von Mülheim an der Ruhr und hat sich in der Namensgebung durchgesetzt.
Ja, ihr merkt, wir hatten Spaß bei der Aufzeichnung. Markus Strobel, also von der Burg Anger Alpe, hat sich entschieden, mit Kranzrind, mit Zugschellen, mit Tracht, mit allem Pipapo auszuziehen. Warum macht er sich diesen Aufwand, habe ich ihn gefragt. Dazu hat er eine klare Meinung.
Der Abschluss von dem Alpsommer ist nicht das Fest darunter, sondern ist bei uns Erbe, dass man dem Herrgott irgendwo Dankeschön sagt mit dem Kranz. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, was die Damen, ich mache es nicht selber, was die Damen da alle bewältigen müssen. Nettozeit ungefähr 8 bis 10 Stunden zu zweit, zu dritt, bis sie das dann wirklich so wunderschön alles herrichtet, wie es dann am Schluss ausschaut. Das ist schon so. Aber wie gesagt, es ist irgendwo ein Dankeschön an den Herrgott, dass es im Bergsommer gut gelaufen ist. Damit schmücken wir unser Kranzrind, wenn halt auch nichts passiert ist. Klar, bei uns war es jetzt Gott sei Dank mal wieder so. Deswegen lege mal einen Kranz an, ich lege mal eine große Schelle an. Weil das für mich dann irgendwo auch dazugehört, wenn ich schon bis heim laufe und die Strecke eigentlich nahezu die gleiche ist wie sonst auch, dann legen wir die große Schelle an und dann, klar ist es irgendwo ein Aufwand, aber das ist ein Aufwand, ein schöner Aufwand, sage ich einmal.
Und ist für dich schon auch was Besonderes? Also egal jetzt, ob ein Zelt da steht oder Itter, es ist für dich schon irgendwie ein besonderer Tag, oder?
Es ist nicht anders eigentlich. Bis auf das natürlich, muss man dazu sagen, sonst irgendwie 7.000, 8.000, 10.000 Leute da im ganzen Ort am anderen Stand und die zuschauen. Jeder, der sagt, das gefällt ihm nicht, der liegt, meiner Meinung nach. Aber wir brauchen die Leute nicht. Also für mich sind jetzt Tenderbruppfahrt genauso wie die Jahre davor auch. Du bist irgendwo angespannt, aufgeregt, nervös, freudig auf das Ereignis und deswegen ist das eigentlich nicht großartig anders wie sonst.
Malte Kraft ist seit 36 Jahren Hirte auf der Moosalpe und er ist einer der Mitbegründer des Viehscheids in Thalkirchdorf. Dieses Jahr hat er keinen gemeinsamen Abschied, keinen gemeinsamen Auszug geplant, sondern die Bauern kommen zu ihm nach oben gefahren, um ihr Vieh abzuholen. Kommt da Wehmut auf?
Das ist wirklich der Unterschied zu einem Viehscheid. Wenn du mit dem Vieh am Schluss danach gehst, mir sagt im Dialekt, da fahrt ihr Tennerpropfer auf. Und da ist das Zugschild und da ist das ganze Vieh dabei, die Referenz sind dabei. Das ist wirklich ein wehmütiger Abschied. Das ist kein wehmütiger Abschied. Das ist jetzt einfach von Mittag, Montag jetzt bis Donnerstag heute. Das waren die letzten 10 Stück, ist das gegangen. Und das war einfach, wie soll ich sagen, Arbeitstag, ein ganz normaler Arbeitstag war das halt.
Hat es den Viehscheid aller schon gegeben eigentlich? Oder wo kommt der eigentlich her?
Der Viehscheid ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Die ist zurückzuführen bis ins 14. Jahrhundert, was viele nicht wissen. Und es ging eigentlich, wie der Name schon sagt, Viehscheid, das Vieh wurde ausgeschieden und wurde vermarktet, es wurde gehandelt. Und da dazu möchte ich euch das jetzt einmal vorlesen. Es mussten also sowohl das Galtvieh als auch das Mastvieh schon am Vortag des Mangenmarktes aus den Alpen geholt werden, damit rechtzeitig am nächsten Tag in Sonthofen gehandelt werden konnte. Bis ins 19. Jahrhundert verzeichnete dieser Mangenmarkt den größten Viehumschlag im gesamten bayerisch-schwäbischen Raum. Also das muss man sich einmal vorstellen, dass das kleine Sonthofen oder auch Immenstadt oder der Viehmarktplatz der größte Viehumschlagplatz war im gesamten Schwäbisch-Bayerischen, also mit Ulm alles, was da dazugehört. Auf diesem Viehmarkt wurden innerhalb von Tagen gewaltige Mengen von Tieren gehandelt und verkauft. Alle Viehscheide des Oberallgäus, hauptsächlich die von Hinterlang, Obermeißelstein und Oberstorf, waren nur die Zubringer zu diesem riesigen Marktgeschehen. Um sich vom Umfang dieses ungewöhnlich großen Umsatzes ein Bild zu machen, genügen ein paar Zahlen. Am 14. September 1814 wurden in Sonthofen insgesamt 6.656 Stück Vieh aufgetrieben. Und jetzt noch vielleicht noch ganz interessant im Nachspann. Schon im Jahre 1535 waren an den Markttagen alle Plätze und Gassen innerhalb des Marktes Sonthofen, aber auch alle Zäune entlang der Straße bis zu den Mühlen an der Ostrach derart mit Vieh vollgestopft, dass schier kein Durchkommen mehr war. Es wurden aber auch große Viehherden von 800 bis 1000 Ochsen zusammengestellt, um über Oberstorf wieder zurück ins Rappenalptal, über Biberalp Salzbichel und ab 1795 über den neuen Schrofenpass ins Welschland Italien getrieben worden. Also das bloß einmal ganz kurz zur Geschichte der Viehscheide. Also der Viehscheide, wir haben damals auch keinen Tourismus gehabt im Oberallgäu, war eigentlich vom Betrieb, also von der Wirtschaftlichkeit, ein ganz wichtiger Faktor für die Bauern, die da ihr Überleben gesichert haben, weil die einfach da gute Preise, da kamen Käufer aus Piemont, aus Graubünden, überall her und haben einfach den Bauern das Vieh abkauft. Und dann haben die Bürger Geld gekriegt im Sack. Das ist der Ursprung des Viehscheids, das viele gar nicht wissen. Das habe ich gemacht wegen der Touristen oder wegen irgendwelchen Tourismusbüros, sondern das war eine ganz bittere Notwendigkeit damals, damit die Bauern hier auch überleben konnten.
Wie lange hat man noch gehandelt am Viehscheid? Das ist ja jetzt heute noch mal gang und gäbe, oder?
Also ich bin jetzt ein äußerst 60er Jahrgang, 58 Jahre alt. Und bei meinen Großeltern haben auch noch ein Bürogeschäft gehabt, eine Landwirtschaft. Und ich weiß das noch als Kind, in den 60er Jahren, da haben wir das Kranzeren gehabt im Kierbar. Und das hat man an dem Tag verkauft. Und der Großvater ist ganz stolz gewesen, weil er hat einen guten Preis gekriegt und hat auch Geld im Sack gehabt. Und das hat wahrscheinlich so Ende 60er, Anfang 70er Jahre aufgehört, dass man den Viehscheid auch noch das Vieh gehandelt hat. Genau.
Und das andere mit 800 und 1000 Stück Vieh, die man ins Rappalbtal zurücktreibt, zurück? Das sind ja Herden, das kannst du dir halt gar nicht vorstellen, oder?
Muss man sich einmal vorstellen, eine Herde mit 1000 Stück Vieh, was das für eine logistische Meisterleistung gewesen ist, ins Welschland, also bis zum Teil bis ins Piemont, über die Alpen, die Pässe, die zum Teil ja schon zugeschneit waren, wo man Nachtlager, Trinken, die Treiber, alles versorgen muss und auch dafür bezahlen muss, weil wo wenn 1000 Stück Vieh an einer Nacht fressen, da ist keiner begeistert, das muss bezahlt werden. Also das war von der Hirtenleistung her, also eine unglaubliche Herausforderung und Aufgabe.
Ja. Und zum Viehscheid nochmal zurück, es braucht ja eine bäuerliche Landwirtschaft, um eine Alpwirtschaft überhaupt betreiben zu können, oder? Also das muss man nicht weit denken, dass es ohne eine normale bäuerliche Landwirtschaft auch keine Alpwirtschaft gäbe. Ja. Haben die Probleme, nur Pferd zum Krüger, oder wie?
Nein, Gott sei Dank nicht, weil einfach das Oberallgäu diese großen landwirtschaftliche Betriebe kämpften auch nördlich Richtung Memmingen händ. Und durch dieses doch starke Hinterland mit diesen bäuerlichen Betrieben gehört es den Oberallgäuer Alpen. Gehört. In anderen Regionen sieht das ganz anders aus, wie zum Beispiel im Lechtal. Ich kenne Alpen auch in den Friauler Dolomiten oder im Osttirol. Die werden aufgelassen, da ist kein Vieh mehr, da ist kein Bauer mehr. Da sind wir natürlich in einer glücklichen Lage, dass wir einfach dieses starke Hinterland händ mit diesen großen Betrieben, aber auch noch mittleren, also die 40, 50 Kühe, es gibt auch ganz große Betriebe, aber die beschicken die Alpen und das ist gut so.
Was bedeutet der Viehscheid für die Bauern, die nachher ihr Fair wiederholen?
Also die Bauern, muss ich sagen, sind eigentlich nicht begeistert. Da muss ich jetzt einmal ganz ehrlich sein, für die Bauern ist das heutzutage eine anstrengende Geschichte, weil auf der einen Seite ist ein ganzer Tag und mit dem Verkehr und es ist eng und man muss Straßen sperren und das Verladen kann Probleme bereiten und jeder schaut dir auf die Finger. Also wenn ich meine Bauern frage, die behaupte, die täte sagen, Malte, wir machen es alles so wie heuer. Das hat vorher der letzte Bauer gesehen, wo er das Vieh geholt hat. Aber ich habe alle gesagt, Männer, solange ich der Hobber bin, gehe ich auf den Taler Scheid. Und wenn dir das gefällt, nachher, ja, dann müssen wir das woanders hin tun. Das habe ich alle gesehen. Und ich stand da dazu. Meiner Junge gefällt der Viehscheid. Das ist zwar ein Haufen Arbeit. Aber solange ich der Hobby bin, gehe ich danach.
Du hast den Taler Scheid mitgegründet?
Ja, ich bin Mitgründungsmitglied. Ja.
Wie kam das damals dazu?
Wie das dazu kam, ja, das ist eigentlich an dem Eck da passiert, da vorne. Da kam der Bändler Karl-Heinz, den kann ich gerne da erwähnen, mit seinem alten Traktor. Der war Alphirte bei der Alpe Huber Schwendler, vielleicht kennst du ihn. Mhm. Und hat gesagt, ja, ich habe gehört, dass er ein neuer Hirte ist. Und den muss er jetzt einmal fragen, ob der Interesse hat, am Scheid mitzumachen. Und ich sagte, ja, sowieso. Und andere hat gefragt und so ist der Taler Viehscheid entstanden.
Das heißt, es war wirklich eine Entscheidung von der Hirte heraus?
Das war
nichts Aufgesetztes,
sondern... Nein, ja. Das war die Entscheidung von den Hirten. Und ja, wir sind mir quer, also 10 Alpen, glaube ich, am Anfang schon. Und dann ganz am Anfang ohne Zelt. Im ersten Jahr hat das wunderbar geklappt. Da war so ein Tag wie heute. Am zweiten Jahr war es kalt. Und es hat oben einen Ragschnitt und mir ein Kühlzelt gehabt, das war jetzt nicht so ganz klasse. Und im dritten Jahr hat man nachher ein Geschichtszelt gehabt.
Ist das diese Volksfestatmosphäre bei der Viehscheid, so wie man es jetzt hat, ist das eine Allgäuer Eigenart oder gibt es das woanders auch in der Gräser oder gibt es das woanders gar nicht oder gibt es das woanders viel kleiner? Wie, kennst du die da ein bisschen aus, den Vergleich?
Es gibt es eigentlich in allen Alpenregionen. Ich habe das auch schon im Piemont, im Ostertal, verlebt, wo die Hirten aber nur unter sich sind. Ganz, da ist keiner Fremder, das wird nirgendwo plakatiert, das ist ein ganz eigenes Dorffestle. Das Allgäu ist da schon eine Sonderstellung und darum ist es auch so bekannt, das Allgäu durch seine Viehscheide in der Schweiz und im Allgäu. Aber in Oberbayern war das auch so bekannt. Darum, man hat noch nie gehört, zum Beispiel Oberbayern am Viehscheid. Mhm. Irgendwann haben die natürlich auch angefragt, aus Zillertal, das weiß ich, da machen die, glaub, die machen jede Woche einen Scheid in der Zeit und treiben es dann wieder den Öf und nachher wieder nach für Touristen. Ja, es ist tatsächlich so, gell? Aber bei uns ist das wirklich aus einer ganz alten Historie raus. So wie ich es vorher da kurz beschrieben habe, das war einfach ein ganz anderer historischer Hintergrund.
Jetzt ist der Viehscheid mittlerweile ja ein, also in Staufer könnte man fast sagen, die fünfte Jahreszeit, was Tourismus angeht. Da ist der Ort richtig voll, da ist ein richtiges Volksfest draus geworden. In Staufer, in Thalkirchdorf ist es ein bisschen kleiner, aber auch mit Festzelt und allem Pipapo. Ist das noch der klassische Viehscheid für die oder ist das eine falsche Entwicklung? Ist das Gottes in die richtige Richtung? Ist das klar, dass sich so in die, was denkst du über den Viehscheid, so wie er jetzt im Normalfall im Moment ist?
Natürlich ist der Viehscheid in Unterkirchdorf, es ist aller mehr geworden. Aber das ist so wie die Diskussion, haben wir jetzt viel Tourismus, haben wir jetzt wenig Tourismus. Beim Lockdown hat jeder gemerkt, wir leben vom Tourismus. Ich habe aber eine Bewirtschaftung, ich lebe auch vom Tourismus. Meine Frau hat ein Geschäft in Bad Oberdorf, lebt auch vom Tourismus. Handwerksbetriebe leben vom Tourismus. Und ob mir ist das ausgerückt nicht. Ich hätte gern den Tourismus, so viel Tourismus, das ist nicht machbar. Wir müssen lenken und man muss, wenn man einen Viehscheid hat, das muss sauber durchorganisiert sein. Das ist in Thalkirchdorf so. Oder auch in Oberstaufen. Es müssen die Büre hinfahren können. Es muss halt einfach gut gemacht sein. Na, passt es. Genau.
Was ist ein Zugschell und warum braucht es das?
Also eine Zugschelle ist eine teure Schelle, eine große Schelle. Manche sagen, sie seien auch zu groß für die Tiere. Da muss ich eins sagen, die gab es schon von 1600 oder noch älter. Ich kenne alte Glocken und Schellen, ja, mit Inschrift und so weiter. Bloß es gab nicht so viele, weil die waren einfach sehr, sehr teuer. Und darum auch Zugschelle heißt Zugschelle, damit die Tiere ziehen. Das heißt, die haben sich selber da animiert zum Laufen und durch diesen Schlag oder Klang der Glocken, darum heißt es Zugschelle.
Das heißt, die muss aber gewisse Größe
dass haben. Dass die ziehen. Und das ist jetzt Öko-Geschichte, die jetzt 20 oder 30 oder 40 Jahre alt sind, sondern nochmal, die mir bekannte Schellen sind 16. 17. Jahrhundert. Aber da gab es nur ein paar, muss ich sagen. Da hat man gehabt 4, 5 ärmere Bauern, gar keine. Wir hatten zum Beispiel eine schöne alte Glocke. Das war alles.
Und heute ist aber schon eine gewisse, also tut man ja auch mit Stolz nah, oder? Wenn Viehscheittag ist und dann das Weidgeschell runter und Zugschelle nah ist, für den Hirscher auch was Besonderes, wenn du dann ein schönes Geschell hast.
Doch. Also das Zugschelle, wenn man da nah geht, dann ist es laut und man kot und das hat einfach, das sind so Urgewalten, sag ich allat. Also das ist schon so was Archaisches.
Und dann gibt es ja doch die Leute, die sagen, das ist ja absolute Tierquälerei, das kann man ja nicht machen mit so großem Geschell. Und
das ist richtig, es gibt wie immer im Leben ein zu viel. Das muss man ganz klar sagen. Wenn einmal ein Stück Vieh mit der Vorderfiers, eine Schelle, hinschlägt, permanent, weil die einfach fast bis am Boden nachhängt, dann muss ich sagen, Freunde, das ist ein Scheiß. Entschuldigung, kannst du rausschneiden? Nein. Das hört nochmal hin. Manchmal sehe ich die Entwicklung schon, dass einfach die Zugschelle zu groß sind. Also am Mittelmaß tut es gerne. Ich bin zum Beispiel bekannt, ich tue so große Geit hin. Ich mag es. Ich sage, ein mittleres Geschell, eine Schienenpumpe, dann passt das. Aber wenn man so Schweizer Kiste hinhängt, also wo sie fast am Boden noch schleift, also das muss ich sagen, das gefällt mir nicht.
Wenn man jetzt den Viehscheid nochmal historisch herleiten, haben wir gesagt, kommt eigentlich vom Markttag oder beziehungsweise ist so organisiert worden, dass alle gemeinsam runtergehen, um dann einen Markt zu machen. Jetzt heute ist es zumindest im Allgäu Erfolgsfest. Wenn du dir dein Viehscheid malen könntest, wie würde der aussehen?
Also da kann ich wirklich dazu sagen, dass der Thalkirchdorfer Viehscheid, das sagen aber auch Gäste oder auch Freunde von mir, wenn sie von Hinterland kommen, er hat noch was Familiäres. Und da sage ich wieder, es gibt ein zu viel. Gut, da kriegt er auch aller Gräser geworden. Aber es hat einen familiären Charakter. Man kennt einander. Und es macht zum Beispiel in Thalkirchdorf das ganze Zelt, die ganze Bewirtung machen Thaler Vereine. Also nicht irgendeiner, ein Festzeltbetreiber von irgendwo. Auch der Erlös, den die machen, geht an die Thaler Vereine. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ja einfach eine gute Situation. Und wenn man mal das Bier holt, man kennt einander, man schwätzt. Und wenn man einen Stegsemmel holt, man weiß, wer es ist. Das ist einfach die Schiene am Thaler Scheid. Das kann ich ganz ehrlich sagen, ja.
Das heißt, das ist eigentlich dein Scheid, oder?
Der Thaler Viehscheid ist ein guter Scheid, gefällt mir. Und darum gehe ich noch nach, solange ich da oben bin.
Hoffentlich nächstes Jahr wieder, oder? In dem Fall.
Ja, ich denke, dass das nächstes Jahr schon wieder klappt. Das war jetzt früher mal nicht so schlimm. Das ist halt so quer, so wie wir unsere Maske tragen. So haben wir halt jetzt früher keinen Viehscheid gehabt und irgendwelche, sag ich, Konzerte und das nicht stattfinden kann. Das ist halt so.
Dann wünsche ich dir einen guten Restsommer und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr gesund und munter wieder.
So ist es. Dann kommst du wieder vorbei.
Mach ich gerne. Vergesst Gott.
Voll. Vierter.
Danke dir.
Super, oder? Die beiden, Markus und Malte, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir euch besuchen durften und dass wir bei euch zu Gast sein konnten, um euren Viehscheid in Anführungszeichen im Jahr 2020 mitzuerleben. Ja, und das war sie auch schon, die erste Podcast-Folge der Heimatgeschichtler Zemmet mit Allgäuer Alpenwasser. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne ein Feedback über Facebook, über Instagram. Ihr findet Allgäuer Alpenwasser dort natürlich überall vertreten und auch Oberstaufen Tourismus dort vertreten. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon das Video zu diesem kleinen Podcast gesehen. Heimatgeschichtler Zemmet mit Allgäuer Alpenwasser gibt es natürlich eben auch als Video, als Kurzvideo zumindest, auf YouTube, Facebook und allen weiteren Kanälen. Also, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören bei diesem Podcast. Vierzeich, danke fürs Zuhören und bis bald.